Lesung von RBB Kultur.
Die Schule im neuen Jahr ist genauso wie im alten Jahr, aber auch schlimmer. Wegen der Prüfungen. Nach dem letzten Schlag der Schulglocke stehen Paris und ich im Gang. Paris kaut an ihren Nägeln und zählt dann Punkte an den Fingern zusammen, weil sie glaubt, bei der Matheprüfung eine Lösung falsch zu haben. Ich habe garantiert eine, zwei, drei, zehn falsch. Aber das ist mir egal. Ich erzähle Paris, dass Papa Bruno Didi geschlagen hat und sie ballt die Faust. Löst sie wieder und sagt, fünfmal. Fünfmal hast du mir das heute schon erzählt. Habe ich nicht, sage ich. Paris hat mich heute Morgen nicht mal ausreden lassen, weil sie so sehr damit beschäftigt war, im Kopf alles nochmal durchzugehen. Ich wünschte, Faiz wäre hier, weil er so gut zuhören kann. Doch Faiz steht an einer Straßenkreuzung und verkauft Rosen, Handyhüllen oder Spielzeug, das wir selbst nie haben werden. Aber für Spielzeug sind wir sowieso zu alt. Er verpasst seine Prüfungen. Und wenn man Tariq Bai nicht bald aus dem Gefängnis lässt, wird er auch noch jede Menge weitere Schultage verpassen. Vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Bruno Didi kommt zu uns in den Gang. Wir sind soweit, sage ich, als sie vor uns stehen bleibt. Didi, Paris und ich sollen zusammen nach Hause gehen. Wartet nicht auf mich, sagt Didi. Ich muss noch mit dem Trainer reden. Wird er sauer sein, wenn du die Meisterschaften verpasst? Fragt Paris. Didi wirft mir einen bösen Blick zu, weil ich so ein Plappermaul bin. Er wird die Mannschaft in letzter Minute umstellen müssen. Was glaubst du? Sagt sie dann. Didis Ohren ohne Ohrringe sehen irgendwie nackt aus. Ich strecke die Hand aus, um ihren Unterarm zu streicheln. Ihhh, sagt Didi. Wieso ist deine Hand so klebrig? Frag lieber nicht, sagt Paris. Paris kratzt sich am Hintern, ich nicht. Komm mir bloß nicht zu nah, sagt Didi. Kratzt du lieber die Zecken von den Eiern deines Trainers, das kannst du doch am besten, platze ich raus. Paris zieht hörbar die Luft ein und hält sich beide Hände vor den Mund. Ich gehe auf das Schultor zu und Paris rennt hinter mir her. Am Tor drehe ich mich um und sehe Bruno Didi an. Sie steht noch immer auf dem Gang vor unseren Klassenzimmern und lehnt sich gegen die Säule. Ihr Fan, der picklige Junge, steht auf der anderen Seite der Säule und grinst von einem Ohr zum anderen, wahrscheinlich in die Kamera seines Handys. Dann fährt er sich mit der Zunge langsam über die Zähne. Didi schaut zu dem Teil des Schulhofs rüber, wo der Coach gleich mit dem Training für die Mädchen beginnen wird, deshalb hat sie ihren Fan vielleicht nicht bemerkt. Heute hat niemand über Kabir und Khadifa gesprochen. Möglicherweise, weil sie nicht auf unserer Schule sind. Nicht mal der Direktor hat sie beim Appell erwähnt, aber er hat uns gewarnt. Wir sollen immer wachsam sein. Bruno Didi hat gesagt, ich soll allein nach Hause gehen, sage ich zu Ma, als sie zurückkommt. Sie ist noch in der Schule. Der Trainer muss ihr eine Extrastunde verpasst haben. Didi und ich haben Krach. Deshalb müssen wir die Geheimnisse des anderen nicht für uns behalten. Das ist die Regel. Didi wird es verstehen. Ma seufzt und setzt sich aufs Bett. Ich schaue auf den Wecker. Er steht auf 6. Das bedeutet, es ist 7:15 oder 6:30. Didis Training müsste mittlerweile zu Ende sein. Ich vermute, dass sie extra lange macht, um Ma und Papa zu ärgern. Das ist wirklich blöd von ihr. Bruno ist bestimmt wütend, sagt Ma. Dann schließt sie die Augen und beginnt zu beten. Herr, beschütze meine Tochter. Das sagt sie 9-mal hintereinander und schlägt die Augen wieder auf. Eltern sollten ihre Kinder nicht schlagen, sage ich. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wie in eurer Kindheit. Ma geht raus, um mit Shanti Chachi zu reden. Ich ziehe einen weiteren Pullover über den, den ich schon trage. Ma kommt zurück und erklärt, dass sie mit Chachis Mann in die Schule geht, um mit dem Trainer zu sprechen. Ich komme mit. Heute nicht, Jay. Ma geht. Ich entschuldige mich im Geist bei Bruno Didi. Ich bitte sie, nach Hause zu kommen, Ich verspreche ihr, sie nie wieder zu ärgern. Shanti Chachi setzt sich zu mir, reibt mir den Rücken und sagt, ich soll langsamer atmen. Wo steckt deine Mutter, Jay? Höre ich Papa sagen. Was ist hier los, Shanti? Ich bete so heftig ich kann. Dann höre ich Runudidis Stimme. Sie ist da. Ich schaue mich um. Sie ist nicht da. Meine Ohren haben mir einen Streich gespielt. Was soll das heißen? Madhu sucht nach ihr, ruft Papa. Wo steckt Runu? Wenn er wütend ist und rumschreit, kommt er einem viel größer vor. Am liebsten würde ich mich wie ein Tausendfüßler zusammenrollen oder wie eine Schildkröte in meinem Panzer verkriechen und nie wieder rauskommen. Was genau hat Runu zu dir gesagt? Papa spricht mit mir. Ich erzähle ihm alles, aber gleichzeitig auch nicht alles, zum Beispiel das mit den Eiern des Trainers. Runu wollte mit dem Trainer reden? Fragt Papa und packt mich am Schlafettchen. Was meinst du, wie lange sowas dauert? Konntest du nicht auf sie warten? Schrei ihn nicht an, sagt Shanti Chachi. Er ist doch noch ein Kind. Didi ist nicht entführt worden, sage ich, als Papa seinen Griff lockert. Der Trainer muss sie überredet haben, in der Mannschaft zu bleiben. Papa holt sein Handy raus und ruft jemanden an. Ich gehe jetzt zur Schule, sage ich. Ich bringe Runu Didi zurück. Shanti, kannst du auf ihn aufpassen? Fragt Papa mit dem Handy am linken Ohr. Na klar, antwortet Chachi. Ha, Madhu, sagt Papa ins Handy und rennt aus dem Haus. Ich quetsche mich in die Kopfstandecke auf Mars und Papas Bett und versuche, wie ein Detektiv zu denken, aber ich kann überhaupt nicht denken. So laut ist es ringsum. Nachbarn kommen vorbei und fragen uns, ob wir schon Neuigkeiten haben. Sie stolpern über Mars Bündel mit unseren wertvollsten Sachen und verstreuen unsere Schulbücher und Wäsche. Sie fragen einander, ob ein Muslim sich Runu Didi geschnappt hat als Rache für Büffelbabas Enthauptung. Zuerst sprechen sie leise, damit ich sie nicht hören kann. Aber dann haben sie mich in der Aufregung vergessen und ihre Stimmen erheben sich bis zum Himmel. Shanti Chachi sagt, sie sollen nicht rumspekulieren, bis wir mehr wissen. Und wenn sie nicht hören, wird sie ihnen die giftigen Zungen abschneiden. Ich kneife mir in den Arm, um aus diesem Albtraum aufzuwachen. Aber ich bin schon wach. Ich stelle mir dieselben Fragen, die Pari und ich Bahadurs Bruder und Schwester gestellt haben. Am Ende sage ich mir, dass ich Runu Didi versteckt haben muss, weil Papa sie geschlagen hat, auch wenn es nur einmal war und kaum eine Rolle spielt. Shanti Chachi fragt Runu Didis Pasti-Freundinnen, ob sie wüssten, wo Runu Didi ist. Sie wissen es nicht. Heute Morgen am Wasserhahn war alles wie immer, sagt eine. Sie hat nicht wütend ausgesehen oder verwirrt. Eine Chachi fragt mich, ob Didi vielleicht zu einer Mall gegangen sein könnte oder ins Kino. Aber Didi hat kein Geld, um sich einen Film anzusehen. Außerdem gehen wir nie in die Einkaufszentren, weil uns die Security sowieso nicht reinlässt. Shanti Chachi ruft Ma auf ihrem Handy an. Ma sagt, dass Runu Didi nicht in der Schule ist und sie und Papa jetzt zu Didis Mannschaftskolleginnen gehen. Ich versuche zu überlegen, wo Didi sein könnte. Ich hätte mich hinter einem Karren im Bootbazar versteckt oder im Kirana-Laden, wo Faiz arbeitet. Aber als Mädchen kann Runu Didi dort nicht hin. Außerdem kennt sie keine Ladenbesitzer. Und die würden sie sowieso nach Hause schicken. Die ganze Nacht suchen die Leute nach Runu Didi. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich glaube es, und gleichzeitig glaube ich es nicht. Ma und Papa kehren nach Hause zurück. Mas Haar klebt an ihren Wangen. Papas Augen sind rot und verquollen. Ich frage, ob ich rausgehen und nach Runu Didi suchen darf. Mein heimlicher Plan ist, Samosa zu finden und ihn nach Didi suchen zu lassen. Ma sagt, kommt nicht in Frage. Ich habe diese Nacht schon einmal erlebt. Die Nacht, als Bahadur vermisst war. Und auch die, als Omvir und Anchal, Chandni, Kabir und Kadifa verschwunden sind. Pari kommt mit ihrer Ma und setzt sich zu mir aufs Bett. Paris Ma schluchzt noch heftiger als meine. Faiz besucht uns mit seiner Ami. Was haben die Mullah-Leute hier verloren? Sagt eine Tschatschi und deutet mit dem Kinn auf Fahis Ami. Ich schwebe über allen, sehe sie weinen, höre, wie sie sich die Mäuler zerreißen. Manche Leute sind nur gekommen, um sich an unseren Tränen und Worten zu laben. Sie tragen unsere Geschichten auf den Lippen, die vorstehen wie Schnäbel, und füttern damit ihre Ehemänner oder Freunde, die nicht hier sind. Er hat Runu geschlagen, als wäre sie ein kleines Kind, höre ich eine Frau sagen. Das hat Shanti erzählt. Ab einem gewissen Alter darf man seine Tochter nicht mehr schlagen. Hör nicht hin, sagt Bari zu mir. Musst du nicht lernen? Frage ich. Diese Prüfungen sind nicht wichtig. Vor der 9. Klasse dürfen sie uns gar nicht durchfallen lassen. Ich lerne auch nicht für die Prüfungen, sagt Faiz. Springt nichts bei raus. Paris Ma weint noch immer. Papa zieht mit ein paar Männern los, um auf der Müllkippe, im Bazar und in den Krankenhäusern nachzufragen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Gott bohrt mir einen Schraubenzieher ins Fleisch und hört gar nicht mehr auf zu drehen. Die Menschen reden über Runu Didi. Sie war so ein braves Mädchen, sagen sie, hat alle häuslichen Pflichten übernommen, sich nie beklagt, war höflich zu jedem, sogar wenn es am Wasserhahn mal Streit gab. Und dieser Tick mit der Lauferei, in ein oder zwei Jahren hätte sich das von selbst erledigt, und dann wäre sie eine perfekte Ehefrau gewesen, eine perfekte Mutter. Ich kenne den Menschen nicht, über den sie so reden. Meine Tochter ist nicht tot. Wie könnt ihr so über sie sprechen? Sagt Ma. Und der Schweiß steht ihr auf der Stirn. Alle verstummen. 48 Stunden. Wenn man ein verschwundenes Kind nach 48 Stunden nicht gefunden hat, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Ich weiß nicht mehr, ob 24 oder 48 Stunden. So oder so, Runu Didi ist nicht tot. Erinnerst du dich an den pickligen Jungen? Frage ich Paris. Runu Didis Klassenkamerad, der ihr wie ein Hund gefolgt ist? Ich kenne den Kerl, sagt Faiz. Mega Abschaum. Er stand neben ihr, als wir Runu das letzte Mal gesehen haben, sage ich. Erinnerst du dich, Paris? Ich werde es weitersagen, sagt sie. Wir finden ihn bestimmt. Als ich Paris ansehe, weiß ich nicht recht, ob sie aufgebracht oder traurig ist, denn sie redet wie immer. Ihre Stimme ist weder laut noch leise. Sie gibt mir das Gefühl, dass ich mir keine allzu großen Sorgen machen muss. Ich starre sie an, damit der Schraubenzieher aus meiner Brust verschwindet. Aber Paris und ihre schluchzende Ma müssen los, damit Paris den richtigen Leuten sagen kann, dass sie nach dem pickligen Jungen suchen sollen. Und jetzt ist alles noch schlimmer als zuvor. »Guck mal, Jay, heute hat mir einer das hier gegeben«, sagt Faiz. Er hat einen zerknüllten grünen Schein in der Hand und streicht ihn jetzt glatt. »Ein amerikanischer Dollar.« »Ist das der richtige Zeitpunkt für sowas?« ermahnt ihn seine Ami. Faiz steckt den Schein wieder in die Hosentasche. Seine Nase läuft. Wenn Runu Didi so ein Amulett hätte wie Faiz, wäre sie dann schon wieder zu Hause? Irgendwer bringt Ma und mich aus dem Haus, weil die ganzen Besucher uns erdrücken und wir beide keine Luft mehr kriegen. Wir setzen uns draußen vor Shanti Chachis Haus auf das Chatpai. Ma laufen Tränen über das Gesicht, aber sie wischt sie nicht weg. Ich will ihr sagen, dass es meine Schuld ist, dass Runu Didi verschwunden ist. Ich habe was Schreckliches zu ihr gesagt. Und schlimmer noch, neulich Nacht habe ich mir gewünscht, dass ein böser Djinn sie schnappt. Ich habe den Djinn in unser Haus gerufen. Mars Blicke umkreisen mich wie ein Kuli mit roter Tinte eine falsche Antwort. Ich wette, sie wünscht sich, ich wäre verschwunden, statt Runu Didi. Ich gewinne keine Medaillen. Ich kriege keine guten Noten in der Schule. Ich helfe ihr nicht im Haushalt. Ich habe kein einziges Mal Wasser geholt. Ich hätte es verdient, entführt zu werden. Der Smog kräuselt sich um meine Ohren und flüstert mir dasselbe zu. Dich hätte es erwischen müssen. Dich, dich, dich. Ma verschränkt die Hände im Schoß. Ich sehe Brandflecken und Schnittwunden auf ihrer Haut. Sie arbeitet zu viel, zu schnell. hier bei uns zu Hause und in der Wohnung ihrer Haifa-Madam. Nur Rune Didi hat ihr geholfen. Ich nie. Dann höre ich Paris Stimme. Mit ausgestreckten Händen bahnt sie sich einen Weg durch die Menschenmenge. »Platz! Macht Platz!« schreit sie unsere Nachbarn an, bis sie vor dem Chalpai steht. »Dein Papa ist zum Shaitani Adar gegangen«, erklärt sie. »Er spricht mit Rune Didis Klassenkameraden. Er wird auch mit dem pickligen Jungen sprechen, okay?« Faiz kommt auch zu uns rüber. »Jay, du musst jetzt stark sein für deine Ma«, sagt Paris. »Lass ihn ruhig ein bisschen weinen, wenn er will«, sagt Faiz. »Ich will gar nicht, aber ich kann meine Tränen nicht zurückhalten. Ich habe einen salzigen Klumpen im Mund und schlucke ihn runter, weil ich ihn nicht ausspucken kann. Ich sehe, wie Ma mich mit einem seltsamen Ausdruck betrachtet, während ihr die Tränen über Kinn und Hals laufen. »Warum weinst du?« fragt mich ihr Gesicht. »Dir ist doch deine Didi immer egal gewesen. Du hast dich nur mit ihr gestritten.« Gegen Mitternacht lichtet sich die Menschenmenge. Paris muss auch gehen, weil sie morgen, heute, die nächste Prüfung hat. Und Faiz bricht auf, weil er zur Arbeit muss. Paris drückt mir fest die Hand. Und selbst ihre Hände, die sonst immer eiskalt sind, fühlen sich warm an, nachdem sie so lange unter so vielen Menschen war. »Es ist meine Schuld«, flüstere ich ihr zu. »Ich wollte, dass der Djinn Rune Didi mitnimmt und nicht mich.« »Red keinen Unsinn«, sagt sie. Aber sie sagt es ganz leise. »Du bist nicht der Entführer. Das ist ein böser Mensch aus unserem Bastille.« »Djinns hören nicht auf dich oder sonst wen«, sagt Faiz. »Sie machen, was sie wollen.« Bald sind nur Bahadurs Ma, meine Ma und ich übrig. Bahadurs Ma führt uns wieder ins Haus und setzt sich in eine Ecke. Sie hustet, wirft Ma immer wieder mal einen Blick zu und schluchzt. Sie erzählt ihr von dem Morgen, als sie Bahadur dabei erwischt hat, wie er ein Küchenmesser in seine Schultasche steckte. Als sie ihn fragte, was er damit will, hat er gesagt, »Ich nehme es mit, damit Papa dir nichts damit tun kann.« »So sehr hat er sich um mich gesorgt«, sagt Bahadurs Ma. »Und was habe ich für ihn getan?« Wenig später geht auch sie. Der Smog stiehlt sich durch die halboffene Tür herein und trübt unsere ohnehin schwache Birne. Papa kommt alleine nach Hause und schüttelt den Kopf. »Sie ist nicht da«, sagt er zu Ma. Und Ma weint noch lauter. Und auch Papa weint. Wie kleine Kinder sehen sie aus. »Bist du am Shaitani Adar gewesen?« frage ich ihn. »Hast du mit dem Jungen gesprochen, der Rune Didi nachsteigt? Hast du ihre Schultasche irgendwo gesehen?« Ich stelle ihm Fragen wie ein Detektiv, und in meinen Ohren klingen sie blöd. Ich habe das Gefühl, als würde ich über einen Fremden sprechen, nicht über meine Schwester. »Der Junge hat was Merkwürdiges gesagt«, antwortet Papa. »Aber er sagt es zu Ma, nicht zu mir. Er hat erzählt, dass Rune zum Shaitani Adar gegangen ist, nachdem sie mit dem Trainer gesprochen hatte. Als hätte sie es darauf angelegt, entführt zu werden. Der Platz ist sogar tagsüber wie ausgestorben. Der Junge hat gesagt, und jetzt schluchzt Papa so sehr, dass seine Schultern und seine Brust zittern. Rune hätte ihn weggeschubst, ihn so heftig gestoßen, dass er gestürzt ist. Danach ist er nach Hause gegangen. Aber stimmt das auch? Will ich wissen. Seine Nachbarn haben ihn gesehen. Er hilft ihren Kindern mit den Hausaufgaben, und das hat er an dem Abend auch getan.«
»Warum würde Rune Didi sowas tun?« fragt Ma.
»Es ist meine Schuld«, sagt Papa und rauft sich die Haare, als wollte er jede Strähne einzeln ausreißen. »Das ist alles meine Schuld.« Am Morgen gehen wir ins Polizeirevier, wo Faiz Ami und Wajid Bai schon vor dem Schreibtisch des leitenden Beamten stehen. Wajid Bai beugt sich vor und verlangt Gerechtigkeit. Die Worte gehen ihm leicht über die Lippen. Er muss dem Polizisten seit 10, 12 Tagen immer wieder dasselbe gesagt haben. Hin und wieder hält Faiz Ami dem Mann eine Akte unter die Nase, und der tut so, als würde er sie gar nicht sehen. Ich werfe einen Blick auf den weißen Stoffbeutel, den Papa dabei hat. Ma hat ihm die Parachute-Flasche mitgegeben. Ich wünschte, ich hätte länger gearbeitet und noch mehr Rupien hineingelegt. Ma hat sie nicht mal aufgemacht, um das Geld zu zählen. In dem Beutel ist auch ein Foto von Runo Didi. Ich musste Ma und Papa nicht sagen, dass man ein Foto braucht, um ein verschwundenes Kind zu suchen. Sie wussten es schon. Auf dem Bild nimmt Runo Didi eine Siegerurkunde entgegen. Sie und derjenige, der ihr die Urkunde überreicht, stehen der Kamera halb zugewandt. Und Didi lächelt so, als würde sie am liebsten überhaupt nicht lächeln. Um ihren Hals hängt eine Medaille an einem orangefarbenen Band. Wir haben keine richtigen Fotos von Runo Didi. Keine aus einem Fotostudio, wie die von Bahadur oder Chandni. Und auch keine Familienfotos vor einem bemalten Vorhang mit dem Touch darauf. Eine Frau mit grünem Sari, die sich den Paluf um den Kopf gewickelt hat und mit beiden Händen das Baby in ihrem Bauch umfasst, bleibt vor Ma stehen. »Meine Kinder sind auch verschwunden«, sagt sie. »Kabir und Khadifa.« »Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen?«, fragt Papa. Der Mann, der die schwangere Frau begleitet, wahrscheinlich Kabir Khadifas Abu, flüstert: »Wir müssen ihnen so lange auf den Wecker gehen, bis sie was unternehmen.« Sie fordern uns auf, mit ihnen zu dem anderen Polizisten zu gehen. Der nickt gerade mitfühlend einem Mann zu, der so gekleidet ist, als würde er in einem schicken Büro arbeiten. Ein Busfahrer hat eine Beule in sein 32.000 Rupien teures Auto gefahren. Als der Polizist den Preis hört, faucht er, als hätte er sich an heißem Wasser die Hände verbrüht. »Mich müsst ihr nicht von der Unschuld eures Sohnes überzeugen«, erklärt der leitende Beamte am anderen Ende des Raumes gerade Faiz Ami und Wajid Bai. »Sprecht mit eurem Anwalt. Der Richter hat uns gestattet, ihn für weitere 15 Tage hier festzuhalten. Und nur der Richter kann uns die Anweisung geben, ihn freizulassen.« »Zumindest wissen Sie, wo Tariq Bai ist, selbst wenn es ein so grässlicher Ort wie das Gefängnis ist. Mir wäre es lieber, wenn Runo Didi im Gefängnis wäre, als im Auto eines Entführers, in einem Ziegelofen oder im Bauch eines Djinns.« Der leitende Beamte ruft uns zu sich. Wajid Bai und Faiz Ami, sagt er, dass sie jetzt gehen sollen. Faiz Ami greift kurz nach Mas Hand, als sie an uns vorbeikommen. Ma und Papa, der Abu und die Ami von Kabir und Khadifa fangen alle gleichzeitig an zu reden. »Immer mit der Ruhe«, sagt der Polizist. Mas Handy klingelt. Und in den 2 Sekunden, die sie braucht, um den Anruf abzuwürgen, schimpft er los. »Glaubst du etwa, wir wären hier im Bazar und du könntest hin und her spazieren und überlegen, was du kaufen willst?«
»Das war meine Arbeitgeberin«, sagt Ma. »Sie fragt sich vermutlich, warum ich noch nicht da bin.« Papa reicht dem Polizisten Runo Didis Foto und erklärt ihm, dass sie die schnellste Läuferin der Schule, vielleicht sogar des ganzen Landes ist. Dass sie an den Landesmeisterschaften und den Commonwealth-Spielen teilnehmen wird, wenn sie älter ist. Wenn ich Runo Didi erzähle, dass Papa sie dermaßen gelobt hat, lacht sie bestimmt und sagt, wer hätte gedacht, dass er jemals auch nur ein gutes Haar an mir lassen würde. Dann wird mir bewusst, dass ich vielleicht nie mehr mit ihr reden kann. Keiner von den Verschwundenen ist wieder aufgetaucht. Meine Augen brennen, als hätte jemand Chili-Paste reingerieben. Meine Brust schmerzt.
»Dich habe ich schon mal gesehen«, sagt der Polizist und wedelt mit einer Akte vor meiner Nase herum. »Du hast die Schule geschwänzt, weil dir langweilig war.«
Ma und Papa werfen mir einen finsteren Blick zu. Ich sehe die goldene Kette von Bahadurs Ma nicht an seinem Hals. Vielleicht hat er sie verkauft und sich das Geld mit seinem Untergebenen geteilt. Stellen Sie Runo Didis Foto ins Internet und schicken es an die anderen Polizeistationen weiter? Frage ich.
Wen haben wir denn da? Einen verkappten Biomkesh Bakshi?
Der Polizist lacht, als hätte er einen 1A-Witz gerissen. Ich beiße mir wie Faiz auf die Backen, um nicht zu heulen. Papa nimmt die Parachute-Flasche aus dem Beutel und stellt sie auf den Schreibtisch des Beamten.
Wir können mehr auftreiben. Meinst du, ich bräuchte Haaröl? Fragt der Polizist,
greift aber nach der Flasche,
öffnet den Deckel und schaut hinein. Kabir und Kadifas Eltern sehen plötzlich noch trauriger aus. Vielleicht haben sie kein Geld, um den Polizisten zu bestechen. Der Polizist gibt Papa Runo Didis Foto zurück. »Was ist mit dem Internet?«, sage ich. »Funktioniert im Moment nicht«, antwortet er. Ma und Papa flehen ihn an. »Kommt in 2 Tagen wieder«, sagt er schließlich, schüttelt den Kopf und zappelt mit den Beinen, als wären unsere Forderungen unzumutbar. Vor dem Polizeirevier sage ich zu Papa, wir haben keine 2. Flasche, um ihn noch einmal zu bestechen. »Wenigstens hat er euch zugehört«, sagt der Abu von Kabir und Kadifa. »Uns hat er gesagt, er wird das Bastille abreißen lassen, weil es ihm nur Ärger macht.« Ma blickt zum Himmel auf, als hoffte sie, dass Gott da oben erscheint und uns eine Antwort gibt. Aber der Smog rührt sich kein Stück und lässt nicht mal einen winzigen Lichtstrahl durch. Papa und Ma beschließen, die Krankenhäuser abzuklappern, zu denen Papa es gestern Abend nicht geschafft hat. Ich glaube, sie meinen die Notaufnahmen, aber vielleicht meinen sie auch die Leichenhallen und wollen das Wort nicht vor mir benutzen. Ma's Haifa-Madam ruft erneut an. Dieses Mal geht Ma ran und erklärt, warum sie heute nicht zur Arbeit kommen kann. Ma hat das Handy nicht auf laut gestellt, trotzdem können wir ihre Haifa-Madam hören. »Und wann gedenkst du zu kommen? Morgen? Übermorgen? Soll ich mich nach einem anderen Dienstmädchen umsehen? Deine Tochter ist bestimmt mit irgendeinem Kerl abgehauen. Soll ja laufend bei euch vorkommen.« Ma schweigt und zupft die losen Fäden aus dem Saum ihres Palufs. Schließlich sagt sie, 2 Tage, Madam. Das ist alles, worum ich bitte. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so viele Unannehmlichkeiten mache.